Wir befinden uns im 1. Korinther, Kapitel 12, und ich werde mal ein paar Verse, ohne dass wir sie jetzt an der Wand lesen, mal lesen, woher wir überhaupt kommen, welcher Text uns inspiriert zu dieser Predigtreihe der Heilige Geist. Wir lesen, ab Vers 4 lesen wir relativ viel zu den sogenannten Charismen, Geistesgaben, Gnadengeschenken, Befähigungen, die Gott uns durch seinen Geist gibt. Und dort heißt es, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist, der sie gibt. Später in Vers 7 sagt er, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und dann geht er unterschiedliche geistliche Begabungen durch, das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, das hatten wir letzte Woche uns angeschaut, dann besonderen Glauben, Gnadengaben der Heilungen, Wunderwirkungen, Weissagungen. Und dann kommt so eine Phrase, um die geht es heute, Unterscheidungen der Geister. Und dann gibt es noch das Sprachengebet, das Auslegen vom Sprachengebet und in Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und dann geht Paulus in ein Bild hinein, was er gebraucht, für die Gemeinde. Ein ganz spezifisches Bild, eine Metapher, wie er die Gemeinde beschreiben möchte. Es gibt im Neuen Testament relativ viele unterschiedliche Bilder, die ganz unterschiedliche Facetten der Wirklichkeit der Gemeinde aufzeigen möchten. Die Gemeinde wird manchmal als Familie beschrieben, als Tempel oder allgemeiner manchmal auch als Gebäude, was aus mehreren Steinen zusammengebaut wird. Die Gemeinde wird als Braut beschrieben und zu einem ganz großen Anteil hier jetzt als Leib, als Körper, als Organismus. Und er beschreibt, Paulus beschreibt in Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und wenn der Fuß spräche, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn aber ganz Gehör, wo wäre der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied nur wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir sehen durch dieses Bild, dass Gott einen Organismus installiert hat, der mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet ist. Und alle Funktionen sind nötig, damit dieser Körper zu seiner Bestimmung kommt. Wenn man diese Funktionen des Körpers negiert, verneint, ausblendet, ignoriert, dann wird irgendwie der Körper hinken. Wenn du deine Augen entfernst, dann wirst du irgendwie unterwegs sein, aber wir haben es in Apostelgeschichte 13 gehört, wie jemand auf einmal blind wurde. Ja, und er tappte umher und was das für den Körper bedeutet, können wir uns vorstellen. Wenn du dir deinen Fuß abschneidest, du wirst dich irgendwie fortbewegen können, aber jeder wird merken, das ist nicht so richtig, das ist nicht so gesund, es muss eigentlich anders aussehen. Die unterschiedlichen Funktionen bringen erst diesen Leib zu seiner eigentlichen Bestimmung. Und es ist für mich sehr interessant, das habe ich einmal schon gesagt, dass mitten in der Thematik über die übernatürlichen Geistesgaben Paulus diese Wahrheit offenbart über den Leib, über die Gemeinde. Viele lieben diese Passage, weil sie von unserer Unterschiedlichkeit spricht und von unserer Ergänzungskraft. Aber viele Gemeinden vergessen, dass wenn Paulus über die Ergänzung und Unterschiedlichkeit in Gemeinde spricht, dass er jetzt zu einem Großteil eigentlich nur über die Charismen sprechen möchte. Über übernatürliche Befähigung, die der Geist in uns bewirken möchte. Und wenn man sich dann die Realität von Gemeinden anschaut, fragt man sich, über viele Jahre haben viele Gemeinden gesagt, Ohr, ich brauche dich nicht. Auge, ich brauche dich nicht. Aber wir wollen nicht so sein. Amen? Amen. Ich nehme euch beim Wort. Uns zeigt dieser Text, dass Gott ausnahmslos jeden Christen mit Fertigkeiten, Befähigungen, Gaben beschenkt und ausgestattet hat, um seine Gemeinde zu bauen, zu seinem Ziel zu kommen. Und die Begabungen sind unterschiedlich verteilt. Deswegen brauchen wir ein gutes Spektrum an Gaben, auch hier in der Betrachtung, in den Predigten, damit wir uns nicht auf eine einzelne Gabe fokussieren und alle sagen, oh ja, 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 die wollen wir alle haben und darauf stürzen wir uns. Das würde bedeuten, wir würden alle sagen, unser ganzer Leib besteht nur aus Augen. Ja, also diese ganze Bildmetapher soll genau dahin zielen, dass wir die Vielfalt bejahen, uns danach ausstrecken und es suchen, dass es danach eifern, dass Gott das wahr werden lässt unter uns, dass diese Manifestation des Heiligen Geistes in der ganzen Palette da sind. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Glied an diesem Körperteil, und das nennt Paulus die Gabe der Geisterunterscheidung oder die Unterscheidung der Geister. Gehen wir mal in diese Begrifflichkeit hinein, der Unterscheidung. Es ist ja so, dass hier Paulus einen Katalog anbietet an Begabungen, aber nicht ganz genau beschreibt, wie funktioniert das denn jetzt? Also es ist kein Handbuch, was wir irgendwie öffnen und sagen, ah ja, jetzt wird er mir auch irgendwie verraten, wie diese Begabung funktioniert, wie das aussieht, was steckt dahinter, hinter diesem Unterscheiden, was steckt hinter diesen Geistern, was soll das? Steht aber nicht. Das heißt, wir brauchen die ganze Schrift, um daraus schlau zu werden, was meint Paulus, wenn er diese Begabung hier erwähnt. Und wir sehen, wenn wir in die Schrift hineinschauen, insbesondere ins Neue Testament, dass die Beauftragung zu unterscheiden, also mit welchen geistlichen Quellen wir in Kontakt kommen, mit welchen geistlichen Quellen wir konfrontiert werden, für alle Christen von größter Bedeutung ist. Selbst wenn du am Ende des Tages sagst, nein, das ist keine Gabe, die Gott in mir erweckt hat oder noch nie gebraucht hat, der Auftrag überhaupt zur Unterscheidung ist nichts Explizites, was in diesem Charisma geschieht. Die ganze neutestamentliche Gemeinde, alle Christen sind dazu beauftragt, zu unterscheiden. Und so finden wir ganz allgemeine Aussagen zur Prüfung, die alle Christen betrifft. Das finden wir zum Beispiel in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 21 und 22 sagt Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Das ist eine Beauftragung nicht nur für die charismatisch begabten Geisterunterscheider, sondern das ist an uns alle gerichtet, an alle Christen. Wenn du in Berührung mit geistlichen Aussagen, mit geistlichen Quellen kommst, dann musst du die Dinge prüfen. Denn es gibt laut Paulus Gut und Böse. Das mögen wir heute nicht so, diese Schwarz-Weiß-Denken, da sind wir doch längst drüber hinweg. Aber Paulus schämt sich nicht, in seiner Zeit es einfach auch so beim Namen zu nennen. Es gibt durchaus Gut und es gibt auch Böse. Und es liegt an uns, dass wir geistlich geschulte Augen haben, zu prüfen, das, womit ich jetzt hier gerade an Glaubensaussagen, geistlichen Aussagen konfrontiert werde, ist das gut oder ist das böse? Und so sehen wir einen starken Eifer in Apostelgeschichte 17, wo es von Christen, die in der Stadt Beröa gelebt haben, ein ganz bekanntes Wort, die wurden von Paulus da konfrontiert, wie er da gepredigt hat, und dann heißt es in Vers 11, diese aber, also diese Leute in Beröa, waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Also einige haben hier eben gerade die Hand gestreckt zum, ich möchte eine Bibel in der Hand haben. Das sind die Beröer unter uns, ja. Die wollen nämlich hören, was der Prediger dort verzapft. Ist das auch das, wie es hier in dem Wort zu finden ist, ja? Und der Rest von euch gleicht den Thessalonichern vielleicht, ich weiß nicht, die einfach nur hören und sagen, ja, alles, was da von vorne kommt, das nehme ich so auf und ich prüfe es gar nicht. Ich möchte euch zu auffordern, alles, was hier vorne gesagt wird, was aus meinem Munde kommt, blind anzunehmen. Nein. sondern zu prüfen. Wer bin ich, dass ich sage, nein, ich bin euer Pastor, ihr könnt ihr vertrauen. Nein, ihr müsst es prüfen. Es geht nicht darum, was ich sage, sondern es geht darum, was sagt Gottes Wort zu uns. Und deswegen laden wir immer dazu ein, nehmt euch eine Bibel, bringt eine Bibel mit, lest nach, schaut nach, steht das da, finde ich das, hat Gott das offenbart oder ist es ein netter Gedanke von dem Prediger da vorne? Wenn der nett ist, dann ist er auch nicht mehr, ja? Aber nette Gedanken können auch böse sein, können böse Konsequenzen mit sich tragen. Wir werden das noch sehen. Und die Beröer waren so, dass sie das gehört haben. Und das heißt, sie haben bereitwillig aufgenommen das Wort. Also die waren keine Grundskeptiker. Mir geht's nicht, dass du dir Pessimismus aneignen sollst. Solche Christen gibt es auch. Die sitzen immer in den Reihen immer so. Und erstmal ist der Prediger ganz weit im Minus. Ja, erstmal ist alles schlecht und falsch und man kann niemandem vertrauen. Und nur wenn er nach einer halben Stunde wirklich gar keinen Fehler gemacht hat und wenn auch die Nase passt und so weiter, dann ist man auf Level 0. Ja? Das ist nicht so das Ding. Die Beröer waren bereitwillig, sie hatten offene Ohren, sie haben gehört, aber sie haben sich nicht gescheut zu sagen, ich will auch meine Bibel in die Hand nehmen und schauen, stimmt das, was diese Person da sagt? Ja? Und ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde sind. Und ich weiß, dass diese Worte alleine, wir sind noch nicht bei der Gabe der Geisterunterscheidung. Wir sind gerade beim allgemeinen Auftrag der Unterscheidung, der uns allen obliegt. Ich weiß, dass es schon viele unter uns herausfordern wird, allein dieser Gedanke. Allein dieser Gedanke, wir müssen Dinge unterscheiden, bewerten, deuten, beurteilen. Denn heutzutage hat das Maß an Harmonie eine viel größere Wichtigkeit und Bedeutung als das Maß an Wahrheit. Lass uns nicht so viel über Fakten sprechen, über Wahrheit. Lass uns einfach in Harmonie nebeneinander sein, miteinander und so tun, als wenn es keine Unterschiede gäbe. Und unsere Gesellschaft ist da auf einem ganz, ganz schrägen Kurs. Was übrigens, meine Lieben, mit Toleranz nichts zu tun hat. Ich kann das leider jetzt nicht ausführen, aber für diejenigen, die da so aufhorchen, beschäftigt euch mal mit dem Ursprung des Begriffes der Toleranz und wie der sich in den letzten Jahren verwandelt förmlich hat und weiterentwickelt hat und eigentlich vom ursprünglichen Begriff der Toleranz, da ist fast nichts mehr übrig von. Beschäftigt euch mal damit, wenn ihr Bock habt. Auf jeden Fall. Was gilt in unseren Gemeinden, was gilt unter den Kindern Gottes? Ist das höchste Maß die Harmonie oder geht es um Wahrheit? Wollen wir Harmonie zum Ziel haben um jeden Preis oder wollen wir die Wahrheit finden um jeden Preis? Jesus betet in Johannes 17, kurz bevor er nach Golgatha geht, und gekreuzigt wird, betet er in Vers 15 bis 17. Johannes 17, 15 bis 17. Dort betet er zu seinem Vater im Himmel. Ich bitte nicht, Vater im Himmel, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus kannte auch Böse und Gut. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch Harmonie. Heilige sie durch Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wir müssen schon gut überlegen, was hat Jesus gesagt? Gibt es für Jesus Wahrheit? Ist es wichtig, dass wir Wahrheit erkennen? Oder geht es einfach nur darum, dass wir einfach nett zueinander sind? Denn die Bibel ist eindeutig. Sie sagt uns, die Wahrheit ist es, was uns frei machen wird. Die Wahrheit befreit uns. Jesus Christus ist Wahrheit in Person. Ich bin die Wahrheit. Und er sagt, dein Wort ist Wahrheit. Deswegen beschäftigen wir uns mit dem Wort und prüfen, wenn wir etwas hören, Aussagen über Gott, über die geistliche Welt, über geistliche Dimensionen, über die Ewigkeit und was alles dazugehört. Was ist dein Prüfmaßstab? Und da sagt uns Gottes Wort immer wieder, dass es Gottes Wort ist. Also, wir werden immer wieder dazu motiviert, in geistlichen Dingen zu unterscheiden und zu beurteilen. Und die Begrifflichkeit der Unterscheidung, die wir in der Geistesgabe da finden, die Gabe der Unterscheidung der Geister, diese Begrifflichkeit der Unterscheidung finden wir immer wieder im Neuen Testament. In Römer 14, Vers 1 lesen wir, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, aber nicht zur Entscheidung, Beurteilung, Deutung etc. zweifelhafter Fragen. Also Schwache im Glauben oder Leute, die noch sehr ungegründet sind im christlichen Glauben, soll die Beurteilung von schwierigen, zweifelhaften Fragen vorenthalten bleiben, damit es zu keiner Überforderung kommt der jeweiligen Person und zu keiner Fehleinschätzung. Das bedeutet, wenn es zu schwierigen Fragen kommt, die unser Leben prägen wollen, möchte uns dieser Text sagen, wir brauchen Hilfe von erfahrenen Christen, die gut gegründet sind in Gottes Wort, die auch eine gute Portion an Erfahrung mit sich bringen können, um diese Dinge in guter Art und Weise zu bewerten. Wir sind hier noch nicht bei der Geistesgabe der Geisterunterscheidung. Es geht um einen allgemeinen Beurteilungsprozess. In Hebräer 5, Vers 12 bis 14. Da gibt es ein sehr interessantes Wort. An Christen, die eigentlich schon länger Christen sind, heißt es, denn während ihr der Zeit nach schon längst Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also jemand, der Milch nötig hat, ist gerade mein Sohn Kaleb. Ja, mit fester Speise kann er noch nicht so viel anfangen. Und dieses Bild wird hier verwendet. Hey, du bist schon so lange folgst du Jesus nach, aber ich erkenne, du verträgst nicht mehr als wirklich die Basics der Basics. Du kriegst noch Muttermilch und keine feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung, Erfahrung, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also es geht um ein Urteilsvermögen, das sich auf Erfahrung und auch Bibelkenntnis beruft. Und sie werden als Erwachsene im Glauben bezeichnet, die gewohnt sind und geübte Sinne haben. Gleichst du so einer Person? Wir werden Tag für Tag konfrontiert mit irgendwelchen Einflüssen. Kannst dich gar nicht verwehren. Und Gott will, dass wir erkennen, ob geistliche Entwicklungen, geistliche Äußerungen gut oder böse sind, beziehungsweise hilfreich oder schädlich für uns sind. Und das führt uns zu 1. Korinther 2, wo wir erkennen können, dass Paulus, ihr habt es vielleicht eben gerade mitbekommen, es handelt sich gleich um die Gabe der Geisterunterscheidung. Das steht im Plural. Also wir sollen die mehreren Geister unterscheiden. Also es gibt unterschiedliche geistliche Quellen, die man anzapfen kann. Und Paulus bespricht das im ersten Korintherbrief, wo er ja die Charismen bespricht, im zweiten Kapitel. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen zäh, aber motiviert euch zuzuhören. Es geht um eure Seele. Es geht um euren Schutz. Es geht um eure Weisheit, die ihr an den Tag legen könnt, wenn ihr konfrontiert werdet mit schwierigen Situationen. 1. Korinther 2, ab Vers 10 bis 14 möchte ich lesen. Dort schreibt Paulus, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Wir sind als Christen eine Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Menschen, die beschenkt wurden mit dem Geist Gottes. Der Geist Gottes lebt in uns, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und für Paulus ist es eine ganz klare Sache. Es gibt unterschiedliche Quellen. Es gibt unterschiedliche, sozusagen, Geistebenen. Es gibt den Geist Gottes. Es gibt den menschlichen Geist. Und es gibt den Geist der Welt, den er gleichsetzt, in anderen Passagen, mit den dämonischen Geistern oder mit den satanischen Geistern. So, jetzt kommen wir in eine spannende Geschichte, denn unsere säkularisierte Gesellschaft, also unsere entchristlichte Gesellschaft, leugnet völlig die Existenz geistlicher Phänomene, übernatürlicher Phänomene. Sie leugnet auch die Existenz von Dämonen und satanischen Wirkens. Es wäre interessant, hier mal jetzt eine Diskussionsrunde zu starten. Was hältst du davon, was die Bibel sagt, wenn sie von dämonischen Geistern, vom Satan, vom Teufel spricht? Ist das nicht, was wir schon längst hinter uns haben? Was soll das? Hallo, wir sind im 21. Jahrhundert. Und wovon redest du hier? Aber doch nur, weil etwas außerhalb deiner eigenen fünf Sinne geschieht und von dir nicht ohne weiteres wahrgenommen werden kann, beweist das doch noch lange nicht, dass Dämonen nicht real seien oder zu einem veralteten oder antiken Weltbild gehören würden. Für viele ist es eine Zumutung, heutzutage über solche Dinge zu sprechen. Über eine Wirkung des Satans. Interessant ist, dass es viele gibt, die sagen, über einen Gott kann ich reden, aber über einen Satan nicht. Beides gehört in die geistliche Realität und ist im wahrsten Sinne des Wortes über unserer Natur übernatürlich. Und wenn jemand sagt, ja, ich kann mir schon eine Existenz Gottes, Gott ist Geist, sagt die Bibel, vorstellen, aber den Satan nicht, aus welcher Begründung? Liegt es nicht vielmehr daran, dass was nicht sein darf, soll auch nicht sein? Das gefällt mir nicht, das finde ich komisch. Nee, das möchte ich nicht. Interessant ist, in dem Augenblick, wo du sagst, ich bin Christ, wenn du dich so schimpfst, Nachfolger Jesu, musst du dich fragen, was sagt Jesus? Wie sieht Jesus die Dinge? Wie ist er mit diesen Dingen umgegangen? Hat er gesagt, Leute, das ist alles nur Firlefanz, um euch einzuschüchtern oder so, um euch Angst zu machen? Nee, das ist einfach eine Realität, von der er ausgeht. Das ist eine geistige Realität. Es gibt mehr als das, was du fühlst. Es gibt mehr als das, was du siehst. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du das auch tief in deinem Herzen, dass die Ewigkeit in uns angelegt ist, dass du dir nicht vorstellen kannst, einfach nicht mehr zu sein, nicht mehr zu existieren. Denn wir haben alle diesen Drang in uns, zu bleiben, zu sein, dass das einfach... Wie stellst du dir, kannst du in Worte fassen, was es bedeutet, nicht zu sein? Du kannst es dir nicht vorstellen. Selbst deine eigene Erfahrung kann es dir nicht erklären, weil du dir nicht vorstellen kannst, wie es ist, nicht gewesen zu sein. Oder kann sich jemand an seinen Anfang erinnern? Ja? Niemand. Jeder hat von uns schon allein gefühlstechnisch das Bewusstsein, ich war irgendwie immer. Ich bin. Die Bibel beschreibt, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und so sind diese geistlichen Realitäten in der Realität. Bereits in der Bibel ist die Aktivität des Satans, wenn du sagst, das habe ich ja so auch noch nicht gehört oder auch noch nicht so erlebt. Vorsicht, Vorsicht. Bereits in der Bibel ist die Aktivität Satans unterschiedlich offensichtlich. Sehr unterschiedlich. Manchmal war die dämonische Manifestation dramatisch, spektakulär, beängstigend und ungewöhnlich. Aber oft spricht die Bibel über ein satanisches Wirken, ein dämonisches Wirken, was ganz subtil stattfindet. Fast gewöhnlich, wo niemand auf die Idee käme, da ist jetzt ein böser Geist hinter. Selbst ganz zu Beginn in der ersten Gemeinde, in Apostelgeschichte 5 kannst du das vorlesen, nicht jetzt vorlesen, sondern für dich lesen, wie die Christen da konfrontiert wurden mit Äußerungen von anderen Menschen und Petrus sagt ganz klar, der Satan hat euer Herz erfüllt. Die wären nie auf die Idee gekommen, dass hier satanisches, böses Wirken da ist. Aber Petrus konnte das über sie sagen. Er konnte das sehen. Und nicht nur einfach, weil ihnen die Nasen nicht gefallen haben, sondern weil es hier eine Offenbarung gab in Form des Charismas der Geisterunterscheidung. Er konnte sehen, was steckt dahinter. Also wenn du sagst, mit diesen Wirken der dämonischen Geister, sowas sehe ich ja nicht. Nicht jeder hat es gesehen. Und dennoch haben sie es geglaubt. Dennoch wussten sie darum, dass es erfahrbar ist. Und ich möchte jetzt hier nicht anfangen, über Erfahrungen mit wirklich krasser Natur wie böse Geister. Und einige unter uns können auch davon berichten, wie sich dämonische Geister manifestieren können auf eine erschreckenden Art und Weise, wo du weißt, das ist jenseits von Gut und Böse. Nur weil du etwas nicht erfahren hast, heißt es nicht, dass es nicht existent ist. Wenn wir in den Bereich der Unterscheidung stecken, dann merke ich, dass unsere gesellschaftlichen Veränderungen in Sachen Religion und Spiritualität uns, was die Unterscheidung angeht, von geistlichen Quellen in eine besondere Herausforderung heutzutage stellt. Denn es ist ja nicht so, dass wir einfach in einer areligiösen, also nicht religiösen Umgebung unterwegs sind. Es ist ja nicht so, dass die meisten Atheisten wären. Also einen richtigen Atheisten von der Definition her wirst du oft gar nicht finden. In der Regel findest du einen Agnostiker, der sagt, ich weiß nicht. Aber jemand, der sagt, meine tiefste Überzeugung ist, da ist nichts. Kein Gott, keine geistige, findest du im Vergleich weniger, seltener. Das bedeutet, unsere Gesellschaft ist zurzeit sehr offen für geistliche Quellen, für geistliche Erfahrungen, für spirituelle Phänomene. Magie, Esoterik, Schamanismus, spiritistische Meditationsübungen sind auf dem Markt mindestens so präsent wie das Christentum. Und oftmals ist die Yogamatte auch für viele viel attraktiver als die alte gute Kirchenbank. Und es geht an uns, mir geht es nicht darum so, die da draußen sind alle böse, darum geht's gar nicht. Darum geht es nicht. Einfach sich zu vergegenwärtigen, es gibt mehr als den lieben Gott da draußen. Für uns Christen. Und jetzt musst du nicht mit irgendwie, mit Angst irgendwie beladen so, und oh, und hinter welcher Ecke ist der Teufel? Jesus ist auch nicht so rumgelaufen. Die Apostel auch nicht. Und die haben krasse Sachen erlebt. Und die sind den Menschen begegnet in Liebe und Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Aber wenn sie dämonische Manifestationen gesehen haben, dann war es aus mit der Liebe und Freundlichkeit. Denn zu Dämonen sollte man nicht so freundlich sein. Und denen noch den Tisch decken. Also wir sind dazu aufgefordert, antigöttliche Einflüsse mit einem geschärften Urteilsvermögen anhand biblischer Prinzipien zu entlarven. Und das sehen wir in 1. Johannes 4, das haben wir in der Begrüßung auch gehört, 1. Johannes 4, 1 und 2. Geliebte, das ist kein Spezifikum von Waldemar Justus, hier, was er hier erzählt, das ist einfach ein biblisches Zeugnis von vorne bis nach hinten. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ganz nüchtern, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Prüft's. Habt keine Angst, macht euch nicht in die Hosen oder vermauert euch in euren Kirchengebäuden, sondern einfach prüft, ob es aus Gott ist. Und dann gibt er uns noch einen Hinweis hieran, erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Hier gibt er uns im Prinzip einen Link, all das, was ihr über Jesus Christus in der Bibel lesen könnt, das soll eure Referenz sein, das soll eure Grundlage sein, anhand ihr geistliche Reden prüfen könnt. So, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Merke. Jetzt kommen wir eigentlich zum Wesentlichen in dieser Predigt. Du wirst in deinem Glaubensleben trotz gereifter geistlicher Erfahrung und mit der meinetwegen zerlesenen Bibel in der Hand an Grenzen deiner Urteilsfähigkeit kommen. Wir waren eben gerade in dem allgemeinen Bereich, jeder soll prüfen und so weiter und dann sich für das Gute entscheiden und das Böse abwenden. Aber die Bibel ist eindeutig, dass auch wenn du ein erfahrener Christ bist, wenn du ein Erwachsener im Glauben bist, wenn du deine Bibel in der Hand hast und sie auswendig kannst, wirst du in Momenten dastehen und wirst sagen, ich kann von meiner Erfahrung und vom biblischen Zeugnis zu dieser Situation kein richtiges Urteil treffen. Warum bin ich da so vehement? Dämonische Geister können sich hinter frommen Fassaden und hinter biblisch korrekten Äußerungen verstecken. Und das sollte für uns Christen keine Überraschung sein. Denn Gottes Wort selber sagt es uns. 2. Korinther 11, Vers 14 sagt Paulus ganz eindeutig. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Das bedeutet, wenn du mit anderen religiösen Aktivitäten in unser Landkreis und darüber hinaus sehr voll davon, von diesen spiritistischen Prägungen, was weiß ich nicht alles, dass mit sämtlichen religiösen Strömungen, mit denen wir in Kontakt kommen, die kommen ja nicht so, hallo, wir sind Satans Kinder, Satans Braten und wir wollen dich verführen. Das ist es nicht. Es ist oft verknüpft mit Wellness und schick und schön und Selbstfindung, entwickel deine Potenziale und bla 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 bla. Es wird schön präsentiert. Jeder weiß, dass der durch die Schaufenster läuft. Nicht alles, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und so ist das im spirituellen Markt, wenn du es so nennen möchtest, auch. Da kommen Dinge angelaufen, die werden nicht sagen, na, was die Christen da am Sportfeld 2 sagen, das ist ganz schlecht. Nein, das ist okay. Und komm, mach doch noch dieses Programm noch dazu. Das tut gar nicht weh. Das hilft dir. Du findest zu dir selbst. Da lernst du dich richtig kennen, wer du wirklich bist. Der Teufel ist nicht blöd. Das ist kein Idiot. Der weiß, was er tut. In Matthäus 24, Vers 24 sagt unser Herr Jesus, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Sie werden versuchen zu verführen. In dem letzten Part ist eine schöne Verheißung an diejenigen, die von Gott erwählt sind, die in Christus geborgen sind. Der Satan wird es versuchen, aber er wird scheitern, weil Christus stärker ist. Aber die Warnung steht trotzdem da. Es werden Zeichen, es werden Wunder geschehen. Tolle Dinge werden geschehen, aber es ist nicht das, was von Jesus herkommt. Das bedeutet, es gibt einfach unterschiedliche Quellen. Diesem Fakt müssen wir uns einfach stellen, biblisch. So, wenn die Anwendung allgemeiner Prüfungskriterien nicht die Wahrheit ans Licht bringt, in diesen Augenblicken sind wir darauf angewiesen, dass Gott das Charisma der Geisterunterscheidung zum Zuge kommen lässt. Gott hat die spezielle charismatische Befähigung der Geisterunterscheidung vorgesehen, um in besonderer Klarheit zu erkennen, von welchem Geist ein Mensch motiviert und beeinflusst ist. Und wie gesagt, es gibt viele Situationen, in denen alles fromm und schick ist. Sogar in christlichen Gemeinden würdest du nie drauf kommen. Da sind wir angewiesen an unseren lebendigen Gott, dass er lebendig zu uns spricht und uns Weisheit für diese Situation gibt. Eine Unterscheidungsmöglichkeit für diese Situation. Und ich möchte nochmal betonen, wenn es um diese Unterscheidung geht von Quellen, von geistlichen Äußerungen, Entwicklungen und so weiter, dann geht es hier nicht um eine Geistesgabe des Pessimismus, des Misstrauens und der Voreingenommenheit. Wir reden hier gerade nicht über das Charisma des Misstrauens. Denn viele Christen denken, ich bin beschenkt mit dieser Gabe, nur weil ich alles einfach doof finde. weil mir einfach alles nicht gefällt. Schon ein leichtes Unwohlsein, oh, das ist irgendwie, das kenne ich nicht, mag ich nicht, esse ich nicht. Ich werde bestimmt die Gabe der Geistunterscheidung haben. Dein subjektives Gefühl einfach, was dir gerade gefällt oder nicht, kann nicht der alleinige Maßstab sein. Ich möchte das verdeutlichen. Vor längerer Zeit kam ein Mann in diese Gemeinde und hat unsere Gottesdienste besucht. Und ich kam mit ihm in Gespräch, wollte ihn kennenlernen. Und er fragte, ob es Möglichkeiten gäbe, sich in dieser Gemeinde zu engagieren. Daraufhin fragte ich ihn dann, was denn so seine Begabungen sind, seine Interessenschwerpunkte. Und dann kann ich ihm sagen, wenn er einen Job für einen Pastor sucht, dann muss ich sagen, leider besetzt, da bin ich schon. Aber ich wollte einfach schlicht fragen, das mache ich oft, welche Begabung hast du? Und dann kommt tatsächlich die Antwort, ich habe die Gabe des Meckerns. Ich habe ihn angeguckt, ich wollte eigentlich so lachen, ja, war ein Scherz.
Nee.
War kein Scherz. Das meint er wirklich so, wie er es gesagt hat. Ich habe die Gabe des Meckerns. Und er hat sich noch nicht mal geschämt, indem er das gesagt hat. Ich dachte, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand so eine Aussage tätigt. Ich dachte, er will mich wirklich veräppeln. Aber das meinte er wirklich so. Ich mecker. Wahrscheinlich würde das fromm auslegen, ja, das ist die Gabe aus 1. Korinther 12, Vers 10, die Gabe der Geistunterscheidung. Und da habe ich so mich gefragt, wenn jemand von so einer Begabung spricht, dann müssen wir doch schauen, was sagt denn die Bibel über Geistesgaben? In Kapitel 14, Vers 12 im 1. Korintherbrief heißt es, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Es soll erbauen. Es soll uns stärken. Natürlich auch korrigieren. Aber biblische Korrektur, christliche Korrektur, geistgewirkte Korrektur hat immer am Ende einen positiven Effekt und nicht einfach, ich mach dich fertig mit meinem Argument und sieh zu. Ich wurde von dieser Gabe des Meckerns tatsächlich auch irgendwann übereilt. Als diese Person in einem Gottesdienst saß, hat Gott mich konfrontiert mit einem charakterlichen Fehlverhalten. Einige schocken sich, wie Waldemar hat charakterliche Fehlverhalten. Ja, ab und zu kommt sowas vor. Und das hat sehr viel Kraft gekostet, vor Gott das zu bekennen, einzugestehen, ja, das ist wahr. Und ich habe es gründlich vors Kreuz gebracht und Gott dafür gedankt, dass er es mir gezeigt hat, dass er mir wieder Aufatmen schenkt in seiner Gegenwart, dass er mich nicht darauf festlegt und dass ich jetzt neue Wege gehen kann. Und sehr aufmerksam war, dieses Fehlverhalten in Zukunft nicht mehr zu wiederholen. Wenige Zeit später hatte ich gepredigt und dann kam diese Person mit einem Tempo nach vorne und hat mich verbal an die Wand geklatscht. Und hat das, was ich mit Gott bereinigt habe und mit seiner Hilfe anders gemacht habe, hat er hervorgeholt und hat gesagt, du bist so. Wenn du, als Prediger hiervon macht man sich nackig, ja, man macht sich angreifbar wie sonst nirgends. Ich habe kein Problem mit Kritik. Und wenn da was Wahres dran ist, will ich es wissen. Und dann habe ich ihn ins Gespräch geholt und ich habe es zumindest versucht. Es war ihm fast nicht möglich, mit mir richtig zu reden. Ich habe ihm gesagt, ich möchte wissen, was er meint. Er hat versucht, irgendwas zu erzählen, aber es war alles wirr. Und dann hat er gesagt, und ich muss jetzt auch gehen. Ich sage, nein, du gehst jetzt nicht. Was du gerade mit mir machst? Nein, ich habe einen Auftrag von Gott, das soll ich dir sagen. Ich habe zu ihm gesagt, wenn du einen Auftrag von Gott hast, dann bin ich sicher, dass Gott auch möchte, dass ich es verstehe, damit ich auch umkehren kann. Nein, ich möchte dir das nicht sagen, das ist einfach so, werd fertig damit. Und er ward nie wieder gesehen. Und das hat mich ziemlich runtergezogen. Und dann habe ich einige Christen, die mich kennen, die auch an dem Tag da waren, habe ich sehr deutlich konfrontiert, sag mir, Hast du das gesehen? Hast du das erlebt? Hast du das gehört? Etc. Und alle haben mir bescheinigt, nein, weil mal ganz eindeutig nein, ganz eindeutig nicht. Im Nachhinein dachte ich, hier war, wie die Bibel sagt, der Verkläger der Brüder am Werk, der das rausholen möchte, was du eigentlich mit Gott in deinem stillen Kämmerlein geklärt hast, um dir das einfach vorzuhalten und nicht zur Auferbauung der Gemeinde, zu einer echten Korrektur, einer Heilung, Buße vor Gott, Erneuerung der Beziehung mit Gott, auch um ein Verzeihung bitten bei dem ich was angetan habe. Nee, einfach nur, ich schieß dich ab. Das ist eigentlich satanisches Wirken. Also wir sprechen nicht einfach um ein so generelles Misstrauen, was einige Christen wohl haben, sondern es geht um was anderes. Es geht darum, dass sich wirklich die Geister scheiden und wir das auch erkennen. Jesus und die Apostel, wir schauen uns jetzt ein konkretes Beispiel an, danach gebe ich noch ein Erlebnis, wie ich das erlebt habe, und dann beenden wir die Predigt, indem wir Gott darum bitten, dass er uns diese Gabe auch schenkt. Jesus und die Apostel haben diese, ich nenne es auch das Charisma der Bewahrung, dass Gott uns bewahrt, und auch der Befreiung, dass er uns auch löst aus ungesunden Bindungen, sehen wir bei Jesus und den Aposteln relativ häufig. Petrus geht eines Tages zu Jesus und sagt, du sollst nicht Richtung Golgatha gehen, nicht verurteilt werden und so weiter, das soll dir alles nicht geschehen, du sollst nicht sterben. Er hatte Fürsorge für ihn. Jesus erkennt, was ist hier menschlich, was ist göttlich, was ist satanisch. Und er sagt zu ihm, Satan, geh hinter mich. Ganz klare Differenzierung. Was ist jetzt hier gerade die Quelle? Jesus ist einmal in einer Synagoge und jemand von einem bösen Geist besessen ruft, du bist der Heilige Gottes. Ist das wahr? Ja. Aber es war ein böser Geist, der das gesagt hat. Eine wahre Aussage. Bumm. Jesus hat gesagt, so nicht. Dieses Spielchen spielen wir hier nicht mit. Ich weiß, was dahinter steckt. Hier will sich etwas einnisten. Weg mit dir. Der berühmte Gerasener in Markus 5, der ruft zu Jesus, du bist der Sohn Gottes. Was gibt's für ein besseres Bekenntnis? Aber es war nicht vom Geist Gottes motiviert. Jesus hat es erkannt, dass es ein böser Geist ist und hat diesen Menschen befreit. Eine Frau, die krank war, sehr stark verkrümmt, hat Jesus in diesem spezifischen Fall gesehen, das ist nicht nur Krankheit. Hier ist ein Geist der Schwachheit oder der Schwäche. Und er musste diesen Geist aus ihr rausholen. Er musste über sie proklamieren, dass sie geheilt ist von, dass sie befreit ist von diesem Geist. Bedeutet, dieses Charisma ist ein Charisma der Bewahrung, dass die Umliegenden nicht in eine falsche Linie geführt werden. Aber auch wenn wir mit Schicksalsschlägen konfrontiert sind, auch die Offenheit zu haben, Herr, ist das jetzt einfach eine natürliche Krankheit oder ist hier eine geistliche Macht dahinter? Und Jesus hat das in diesem Augenblick gesehen, erkannt und gebannt. Bedeutet für uns natürlich, dass wir jetzt nicht überhingehen, dort, wo was krank ist oder so, zu sagen, ah, da ist bestimmt ein böser Geist hinter. Wir brauchen die Gabe der Geisterunterscheidung, dass wir es in diesem Augenblick erkennen. Meine Lieben, wenn wir es erkennen, wenn Gott das wirklich offenbart, dann wird auch was geschehen. Aber wenn du die ganze Zeit nur redest, ja, ich habe hier was gesehen, ich habe hier was gesehen. Viele Christen sind sehr, sehr schnell darin, was sie gesehen haben, für Offenbarung von Gott bekommen, aber es passiert nichts. Musst du dich selber prüfen. Wir brauchen dann auch eine Schulung, eine Sensibilität. Ich möchte jetzt mit euch in Apostelgeschichte 16 hineingehen. Dort sehen wir, wie die Gabe bei Paulus wirkte. In Apostelgeschichte 16 bis 18 lesen wir. Es geschah aber, als wir nicht in einen okkulten Platz gingen, sondern als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Also die war da irgendwie, ja, war wie eine Art Instrument von Leuten, die sie instrumentalisiert haben, um Wahrsagerei zu betreiben. Also, das wäre spirituelle Prostitution.
Diese Magd folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Hört ihr was? Diese besessene Frau von einem Geist von unten sagt: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig. Man könnte auch sagen, er war aufgebracht, er war empört oder hat sich stark geärgert. Wandte sich um und sprach nicht zu der Magd. Er spricht zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zur derselben Stunde. Beachtet all das, was sie da sagt, ist biblisch. Sie tätigt drei Aussagen. Es sind Knechte Gottes, des Höchsten, der Weg der Errettung, der Weg des Heils, der Weg der Wiederherstellung Gott mit dem Menschen. All diese drei Aussagen sind explizit biblische Aussagen. Du würdest nie auf die Idee kommen, wenn du ein erfahrener Christ bist und deine Bibel in der Hand hast, das kannst du 10-mal lesen, dass du sagst, hey, das ist eine fromme Frau, das ist kostenlose Werbung auf unserem Missionstrip. Wir müssen gar nicht selber was sagen, die sagt einfach, hey Leute, schaut auf die, die bringen euch den Weg. Das heißt, ja, das kann ich mir gefallen lassen, ist doch super, ganz kostenlos. Und sie tat es viele Tage. Das bedeutet, wenn wir mit der Gabe der Geister Unterscheidung zu tun haben, diese Unterscheidung, wenn man das ganz wörtlich übersetzt, heißt es hindurch urteilen. Es zeigt an, dass es hier einen Entwicklungsprozess geben kann. Dass du vielleicht erstmal eine große Unruhe in dir spürst, dieser Unruhe nachgehst, Gott fragst, dass er dir Dinge dann zeigt, dass er Dinge dann schrittweise offenbart. Und erst nach vielen Tagen, als sie das gehört haben, kam dann die endgültige Klarheit darüber, das ist nicht richtig. Es ist hochspannend, wie die Apostel hier mit vorgehen. Und wir müssen erkennen, dass Jesus und die Apostel, die waren keine Ghostbuster. Wer kennt noch die Ghostbusters? Ja, einige, also Geisterjäger. Braucht ihr nicht gucken. Die sind keine Exorzisten gewesen, die einfach durch die Straßen gezogen sind und alles ausgetrieben haben, was nicht bei drei auf dem Baum war. Es ist punktuell passiert das. Nicht permanent, punktuell. Die sind nicht automatisch, wenn sie mit einem Menschen, ach, du bist bestimmt vom Satan besessen, dich müssen wir erstmal befreien davon. Früher gab es in den alten Kirchen die Taufpraxis, dass bevor man getauft wurde, erstmal bei jedem, egal wie alt, auch bei Babys, ein Exorzismus gemacht wurde. Also obligatorisch, falls da was ist, machen wir mal was. So hat es Jesus nicht gemacht und die Apostel auch nicht. Sie haben in entscheidenden Momenten, in offensichtlichen Momenten, dort, wo ihr Dienst gehindert wurde, aktiv, waren sie in Connection, in Verbindung mit Gott und haben gefragt, was passiert hier? Was ist das? Und Gott hat die Unterscheidungsfähigkeit gegeben. Und erst dann haben sie mit Autorität, mit der Autorität Jesu und der Vollmacht des Geistes über diese Person was ausgesprochen. So, ich möchte enden mit einem persönlichen Zeugnis. Mein Vater saß mit mir in einem Gottesdienst und wir hörten einem Pastor zu. Obwohl es, wie eben gerade in dieser Geschichte, obwohl es von außen betrachtet keinerlei Beanstandungen gab. Also es war alles, was du gehört hast, war fromm, korrekt, gut, die Bibel wurde vorgelesen, es wurde gebetet, alles irgendwie halt normal. Obwohl es von außen keine Beanstandungen gab, warnte der Heilige Geist meinen Vater und er erlaubte ihm nicht, die Worte anzunehmen, die er jetzt hört. Der Vater wusste gar nicht, warum, aber er wusste, das, was jetzt hier kommt, nicht annehmen, nicht drauf hören. Hier ist irgendwas seltsam. Ihr merkt, dieses Hindurchurteilen, des Unterscheidens der Geister kann ein schrittweiser Prozess sein. Also erst einmal Vorsicht. Kurze Zeit später erfuhr ich von einem Freund, der einen Traum hatte. Und in diesem Traum offenbarte Gott ihm, dass durch diese Person, durch diesen Pastor, Menschen regelrecht verführt werden. Im Traum gab sich diese Person als Wüstenguide aus und er führte seine Gefolgschaft in diesem Traum ins Verderben. Alle sind umgekommen. Ich bin euer Wüstenguide. Alle laufen ihm nach durch die Wüste und alle kommen um. Schon kurz darauf hörte mein Freund in einer Veranstaltung diesen Mann, der seinen Zuhörern versicherte, ich bin euer Wüstenguide und ich werde euch durch die biblischen Texte leiten. Bei einer anderen Gelegenheit hatte ich persönlich die Möglichkeit, diese besagte Person kennenzulernen und ich konnte mich selber mit meinen eigenen Ohren und Augen im Verlauf vergewissern, auf welche trickreiche und tückische Weise biblische Grundwahrheiten, im wahrsten Sinne des Wortes, vernichtet wurden. Es begann mit einem Vorsicht, nicht annehmen. Auf einmal gibt Gott einen Traum, der eine Unterscheidungsfähigkeit in die Hand gibt. Und im nächsten Augenblick offenbart diese Person sich selber mit denselben Worten, was diese Person in dem Traum gehört hat. Das findest du nicht hier drin. Und weil wir in solche Situationen kommen können, sagt uns das hier drinne, bleib in Verbindung mit Gott. Du bleibst abhängig vom Heiligen Geist. Die allgemeinen Prüfkriterien, wende sie an. Aber wir können es uns nicht leisten, auf die Gabe der Geisterunterscheidung zu verzichten. Sie ergänzt unser allgemeines Prüfen signifikant, bewahrt uns und wenn nötig, führt es auch zur Befreiung. Wir brauchen, und das ist mein letzter Satz, wir brauchen Geschwister in unserer Gemeinde, die befähigt werden mit dem Charisma der Geisterunterscheidung, weil nicht alles, was wir hören, ist aus Gott. Damit wir das Gute wählen können und das Böse hindern können. Wollt ihr das? Sehnt ihr euch danach? Nach diesem Schutz, den Gott geben kann? Den einzelnen Christen, aber auch der Gemeinde? Leute, dann müssen wir beten. Wir brauchen das. Nicht, weil wir Angst haben für irgendwen, sondern weil wir wissen, dass Jesus Christus stärker ist. Und weil Jesus Christus uns bewahren möchte. Und denn ich möchte, dass wir mit Unwahrheit oder dass wir Unwahrheit auf den Leim gehen und Segen verloren geht in unserem Leben. Gott liebt seine Kinder und er will sie beschützen und bewahren. Lass uns miteinander aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir sehen, wie du ganz deutlich göttliches, menschliches und satanisches differenzieren und unterscheiden konntest. Und dass du die Macht hast und das auch gezeigt hast, dass du dem Satan Einhalt gebieten kannst. Dass dort, wo er seine Spielchen treibt, dass du sie erkennen, entlarven kannst und sie zu einem Ende bringen kannst. Und ich danke dir, dass du diese Fähigkeit auch deiner Gemeinde gegeben hast, was wir auch bei Paulus sehen, dass wir diese starken Zeugnisse lesen können. Und das sollen doch nicht nur einfach Geschichten sein, wo wir sagen, vor langer, langer Zeit war mal irgendwas, sondern es soll uns motivieren und zeigen, wie sieht Glaube in Verbindung mit dir aus? Wie sieht Glaube aus, wenn wir wirklich glauben, dass du gestorben, auferstanden bist, zur Rechten des Vaters sitzt und regierst, du als König auf deinem Thron sitzt und dass du auch vom Himmel her die Begabung verteilst durch den Geist Gottes und uns beschenkst zur Auferbauung der Gemeinde, zur Tröstung und zur heilsamen Korrektur der Gemeinde. Wir wollen bekennen, dass wir es nötig haben. Wir wollen bekennen, dass wir in Situationen kommen, wo natürliche Fähigkeiten nicht mehr ausreichen, wo wir mit Engeln des Lichts konfrontiert werden, wo wir dem Versteckspiel ohne dich, dem Versteckspiel des Satans unterlegen sind. Aber wir glauben, dass deine Gemeinde nicht unterlegen ist im Namen Jesu. Wir glauben, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht niederreißen können und zerstören können. Wir glauben, dass du die Gemeinde bewahrst. Wir glauben, dass du der Gemeinde Stärke, Freude und Hoffnung gibst. Und ich bitte dich, Herr, setze frei die Gabe der Geisterunterscheidung. Dass wir unterscheiden können, was hilfreich und schädlich ist. Dass wir erkennen können, was gefährlich ist und was heilsam ist. Dass wir erkennen können, in den schwierigen Situationen, in voller Klarheit, was gut und was böse ist. Und lass uns nicht aus Angst handeln, sondern dass Menschen an uns sehen, auch wenn wir diese Kategorien benennen und sie aussprechen, dass wir Menschen mit Hoffnung sind, keine elendigen Pessimisten, voller Misstrauen, sondern offen, liebevoll, barmherzig und klar in unseren Gedanken und in unserem Reden. Gib uns dazu die Gnade, Herr, und bewahre diese Gemeinde. Amen.